Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Schönen guten Abend. Wir sind hier, ja, das klingt richtig gut. Einen schönen guten Abend, wir sind hier in der Universität in Ulm und so sieht ein Multimedia-Raum im Forschungsgebäude aus und so sehen übrigens SWR1-Hörer aus. Und ich freue mich ganz besonders, dass Hirnforscher Manfred Spitzer heute zu Gast ist. Sie sind
guten Abend.
Immer wieder ganz vorn an der Spitze der Bestsellerlisten. Und das Buch, was ich gerade von Ihnen lese, wenn ich richtig gezählt habe, ist es das 18.
Von dieser Sorte.
Von dieser Sorte, ja. Früher war alles später. 18 Bücher nur von dieser Sorte. Ist Schreiben für Sie eine Sucht wie für andere die Handynutzung?
Nee, schön wär's. Also jedes Mal, wenn ich sowas schreibe, quäle ich mich. Das glaubt mir immer keiner, weil es ist ja doch schon einiges zusammengekommen. Aber Deutsch war mein schlechtestes Schulfach, mit Abstand. Und wenn mir jemand gesagt hätte, mal zum Abi, ja, Manfred, du wirst mal irgendwann Bücher schreiben, hätte ich gesagt, alles, das mit Sicherheit nicht. Ja, und jetzt ist es halt gekommen, weil es gibt dann immer so Sachen, die denke ich, hey, die sind spannend. Und stolper ich auch dauernd über irgendwas, also fast täglich, und denke ich, hey, wenn das alle wüssten, das wäre interessant, und dann schreibe ich es halt auf.
Ja, ganz spannend schon das Vorwort. Im Vorwort schreiben Sie schon, dass Lesen lebensverlängernd ist. Aber dabei hockt man da beim Lesen, bewegt sich nicht. Und dann sitzt man auch noch einsam da. Einsamkeit, sagt man, ist wirklich etwas, was die Lebenszeit verkürzt. Wie erklären sich dann, dass Lesen lebensverlängernd ist?
Ja, die Erklärung ist gar nicht so einfach. Also zunächst mal ist es tatsächlich so, man hockt ja oder man liegt sogar und Einsamkeit ist der Killer Nummer eins. Das ist auch ganz wichtig, das wissen die wenigsten. Da schreibe ich gerade ein Buch drüber, ein richtiges, also nicht nur so Kleinkram, sondern ein richtiges Buch über Einsamkeit. Und Einsamkeit ist wirklich wichtig, das ist schlimmer als Dickleibigkeit, schlimmer als Rauchen, schlimmer als hoher Blutdruck, was die Lebenserwartung anbelangt. Einsamkeit ist der Killer Nummer eins. Das muss man wissen. Und jetzt fragt man sich, ja, warum sind dann Bücher, wenn man alleine liest und sich nicht mal bewegt, warum ist das dann gesund? Und die erste Antwort ist, es hat sich einfach in großen, großen Studien herausgestellt, dass es so ist. Ja, also lesen, und zwar Bücher sind am besten. Also Zeitungen, Zeitschriften gehen, aber wenn man wirklich länger leben will, also dann muss man schon Bücher lesen. Ja?
Kommt es auch auf den Inhalt drauf an?
Schon, ja. Also wobei das wurde in diesen ganz großen, wo es um Tausende von Menschen, die man erfasst hat, geht, gar nicht untersucht. Wurde nur gefragt, wie viel lesen sie so, und dann wurde geguckt, wann sterben die. Ja? Und wer mehr liest, stirbt später. Ja? Und zwar, das macht 3-4 Jahre aus. Der Effekt ist nicht klein. Ja? Und also jetzt kann man dann natürlich lange überlegen, woher kommt das. Und ein Grund ist wahrscheinlich der, dass das Lesen von guter Literatur, das hat man auch schon untersucht, tatsächlich unsere sozialen Fähigkeiten steigert. Also wir haben mehr Empathie, Einfühlungsvermögen. Wir können uns besser in jemanden reinversetzen. Und gute Literatur hilft uns dabei, das zu lernen. Und wenn man das kann, dann ist man eben ein besserer sozialer Mensch und sozialerer Mensch. Und wenn das so ist, dann versteht man wieder gut, warum das dann lebensverlängernd wirkt.
Und wenn es jetzt aber gar nicht so detailliert darauf ankommt, was man liest, und man das überträgt und sagt, ja Mensch, wenn wir aufs Handy gucken, da lesen wir doch auch viel. Warum ist das nicht lebensverlängernd? Oder ist es das vielleicht doch?
Ich glaube es nicht. Und zwar nicht nur, weil ich was gegen digitale Medien habe, sondern ganz einfach, weil es auch dazu Untersuchungen gibt. Also Beispiel, wenn einer die Zeitung liest und macht das mit der richtigen Zeitung, dann macht er das 20 Minuten. Wenn man die Zeitung vom Smartphone liest, liest man sie im Durchschnitt für 70 Sekunden. Sogar kalifornische Studenten geben an, wenn man sie fragt, wovon lest ihr lieber, von Bildschirmen oder von Papierbüchern, dann sagen 85% der 17-Jährigen aus Silicon Valley sagt, ja, Bücher natürlich. Und dann fragt man, ja, warum denn? Sagt, ja, ist ganz klar. Vom Bildschirm, da bin ich gewöhnt, da flackert dies und das drüber. Es kann auch mal Mist da stehen. Bei einem Buch weiß ich, haben viele durchgelesen und geguckt, stimmt's auch wirklich? Also das hat einfach eine ganz andere, man sagt, Anmutungsqualität oder, ich will mal sagen, Sicherheit, dass es auch stimmt. Und der Bildschirm ist ja flackernd und da flackert alles Mögliche. Und genau deswegen lesen Studenten nochmal aus Westkalifornien, ja, lieber von Büchern statt von Tablets oder Bildschirmen.
Vielleicht ja auch eine Erklärung, ich denke gerade an den digitalen Buchmarkt, da sagt man ja auch, ja im Grunde ist der jetzt so gesättigt, das war mal ein Hype und inzwischen ist es aber auch so erreicht. Aber wenn wir jetzt wieder zum Handy kommen und sagen, Ihrer These nach, Handys machen dumm und krank, sind das dann die Medien, die einfach eine Schlagzeile verkürzen oder unterschreiben Sie das genauso?
Und das unterschreibe ich, weil es stimmt.
Inwiefern?
Nun, es gibt mittlerweile wirklich genug Daten, und zwar das sind nicht Daten aus irgendwelchen Studien von irgendwelchen Bertelsmännern oder so. Nein, die sind in guten wissenschaftlichen, medizinischen Journals publiziert. In denen ist auch publiziert, welches Krebsmittel im Moment am besten hilft, und deswegen geben wir das. Ja? Das ist nicht postfaktisch, ach, alles stimmt und wir haben für alles auch, für jede Studie eine Gegenstudie. So ist es in meinem Fach nicht. Da haben wir noch 5 Studien. Und dann guckt man an und findet, ah ja, 4 sagen das. Und das machen wir dann auch mit den Patienten. Wenn es um Leben und Tod geht, dann ist man nicht so schnell mit der Wahrheit und der Falschheit. Ja, wenn es um unsere Kinder geht, das ist das Interessante, dann ist uns alles egal. Dann kommt gerade zum Beispiel wieder mal eine Broschüre von der Familienministerin Schwesig, digital und auch auf Hochglanz durch die Haushalte geflattert, von meinem Steuergeld und ihrem auch finanziert. Und da steht drin, wir brauchen die Digitalisierung der Kinder und zwar schon ab 4. Ab 4, sagt die Familienministerin Deutschlands. Ja? Und wenn ich da noch ein paar Sachen einfach mal loswerden darf.
Ja, vielleicht können Sie uns einfach mal einen Beleg nennen, einen Beleg, warum denn ein Handy auch dumm macht.
Ja, wollte ich gerade tun. Wir sind super dabei, denn Sie stellen genau die Frage, die ich auch gerade beantworten wollte.
Haben wir eben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Dafür, so muss das laufen.
Aber das wollte man doch nicht tun, dass wir sagen, wir haben schon drüber gesprochen. Und da wollten Sie eigentlich, dass Sie, ich das
hier
nicht sage.
Hier werden wir mit den Hörern diskutiert. Ja, so läuft verrückt. Das manchmal.
Also völlig verrückt hier. Also gut, ja. Ich sag mal eine schöne Studie. Das ist eine Riesenstudie an über 130.000 Schülern in 90 Schulen im Großraum London. Da haben Londoner Wirtschaftswissenschaftler, also auch nicht irgendwer, haben untersucht, was passiert denn, wenn die Schule ein Handyverbot einführt. Und zwar hat man dann tatsächlich 90 Schulen gefunden, die das zwischen dem Jahr 2002 und 2012 gemacht haben. Ja, das ist auch prima, dass es 10 Jahre ging, denn wenn irgendwas Kleinkrammäßiges passiert, hat sich das dann in der Auswertung verschmiert. Was man nämlich gemacht hat, ist, man hat sich die Noten von allen 130.000 ungrad Schülern besorgt, die Zeugnis-Endjahresnotendurchschnitte, und hat dann vorneweg 5 Jahre und hinterher 5 Jahre geguckt, was ist mit den Noten geworden. Vorneweg, wenn man jetzt die alle übereinander legt, sodass eben am Tag 0 für alle Schulen das Handyverbot losgeht, dann findet man, ab dem Tag des Handyverbots werden die Schüler besser. Nach einem Jahr ist der Effekt schon statistisch signifikant, also abzusichern. Und in den nächsten Jahren wird der immer besser. Wenn also die Kultusministerkonferenzchefin vom letzten Jahr, die Bremer Bildungssenatorin, sagt, wir brauchen mehr Handynutzung in den Schulen, dann ist es, wie wenn der Cheffeuerwehrmann mehr Brandbeschleuniger zum Löschen empfiehlt. Entschuldigung. Das ist einfach nur daneben, ja, wenn nachgewiesen ist. Und nochmal an 130.000 Schülern. Es gibt auch das Gegenteil. Amerikanische Wissenschaftler haben mal Handys ausgegeben. Die haben 17-Jährige gefragt, habt ihr ein Handy? Nö, wir haben keins. Kriegt eins. Ein iPhone. Und dann haben sie geguckt, was passiert. Ja, die werden schlechter. Also wenn sie Handys ausgeben, werden die Schüler schlechter. Wenn sie die verbieten, werden die Schüler besser. Das ist das, was wir wissen.
Aber schlecht werden wohl nur die schlechten Schüler auch. Und die besseren werden nicht wirklich schlechter.
Also das ist richtig. Also sie haben sich gut vorbereitet.
Es ist tatsächlich. Hatten Sie nicht mit gerechnet, was? Passiert manchmal.
Ja, aber das ist gut, dass Sie sagen, da brauche ich gar nicht mehr viel drüber zu sagen. Nämlich, es ist tatsächlich so, in dieser großen Studie hat man mal einfach die Schüler eingeteilt nach den Noten in die 20% Schwächsten, die nächsten 20, die mittleren 20, die guten und die sehr guten 20%. Und dann geguckt, was passiert denn jetzt mit den einzelnen Gruppen, wenn die kein Handy mehr haben. Ja? Und es kommt raus, den Guten, bei denen ändert sich gar nichts. Hat es also vorher auch nicht geschadet. Ja? Und je schwächer die Schüler sind, desto mehr hat es ihnen geschadet und desto besser werden sie. Das ist deswegen so wichtig, weil viele Politiker heute ja sagen, hey, wir brauchen, oder das können Sie auch bei Bitkom nachlesen, wir brauchen jetzt vor allem die Digitalisierung der Kinder der Hartz-IV-Empfänger. Ja, das ist Wunschdenken, denn wenn man mal guckt, was dann wirklich passieren würde, und das weiß man, ja, dann werden die noch schlechter. Und nebenbei, das ist auch ganz einfach zu erklären, je mehr ich schon weiß, desto einfacher kann ich ja auch mit was Neuem umgehen und desto mehr lerne ich auch im Umgang mit was Neuem. Ja, wenn ich aber, und je weniger ich schon weiß, desto mehr mache ich mit dem Neuen halt, nehme ich das als Spielzeug. Ja. Und das ist nebenbei etwas, das wissen Sie jetzt noch nicht, weil das so neu ist. Es gibt eine super Studie von
1,8 Millionen. Ich hätte jetzt einfach was anderes geschlussfolgert, aber kommen Sie erstmal.
Es gibt eine super Studie von 1,8 Millionen Absolventen von diesen Massive Open Online Courses, MOOCs heißen. Die haben Sie auch schon gehört, die heute weltweit von Universitäten angeboten werden. Und da kommt Folgendes raus. 1,8 Millionen Leute hat man da untersucht, die da mitgemacht haben. Erstens, die Abbruchraten, das verschweigt Bertelsmann ja auch immer, sind irre hoch, über 90%. Sowieso. Und dann zweitens, die Abbruchraten hängen davon ab, wie gebildet das Land ist aus insgesamt, also wie viel Bildung es in dem Land gibt, wo der herkommt, der den Kurs macht. Wenn der aus gebildeten Ländern, wie meinetwegen Deutschland, kommt, ist seine Abbruchchance nur 92%. Also 8% schaffen es. Ja? Wenn er aus irgendeinem Entwicklungsland kommt, wo die Bildung noch nicht so gut ist, ist die Abbruchquote 98%. Da schaffen es noch 2. Also das sind Riesendatensätze, die auch ganz klar sagen, je mehr einer schon weiß, desto leichter lernt er. Weil hier oben eben es nicht so ist, dass das Ding voll wird. Es ist überhaupt keine Festplatte, sondern hier oben ist ein Gehirn. Und das verarbeitet Informationen. Und je mehr es das tut, desto mehr bleibt hängen. Und je mehr schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Es wird also auch nicht voll.
Und können wir daraus nicht direkt schlussfolgern, ja, dafür ist das Handy sogar auch gut, denn da hat es auch einen Nutzen. Sehen Sie gar keinen Nutzen im Handy?
Ach, wissen Sie, ich habe ja selber eins. Ja. Also, und warum habe ich da Nutzen von? Weil ich kann telefonieren muss. Also was heißt, ich bin erreichbar, muss auch erreichbar sein als Klinikchef. Jetzt habe ich es gerade abgeschaltet. Aber es ist wichtig, dass ich erreichbar bin. Und manchmal muss ich eben auch telefonieren. Dafür ist es mein Werkzeug. Und wenn ich aber was wirklich suche, dann reicht mir das nicht, dann gehe ich ins Netz. Und dann gehe ich auch nicht seltener in Google, sondern gehe in spezifische Datenbanken rein, zum Beispiel medizinische. Und da kann ich dann ganz speziell suchen und da finde ich auch noch den letzten Fitzel, den ich nicht weiß. Wenn ich in Google gehe, dann weiß man ja nicht, wo man landet. Und da finde ich nur dann was, wenn ich schon ziemlich gut Bescheid weiß. Weil da ist mein Vorwissen der Filter, wo ich sagen kann, das taugt was und das nicht.
Und das scheint vielleicht einfach für diese These zu sprechen, dass eine intelligente Nutzung einfach auch sehr viele Vorteile birgt. Also wie beispielsweise andere Hirnforscher sagen, sie
Moment
haben ja
mal,
immer so schön,
wenn die Smartphones Intelligenz kaputt
es
machen,
gibt was ja ist Hirnforscher, denn da? Sie haben eben so schön gesagt, es gibt für jede Studie eine Gegenstudie, die gibt's natürlich auch für diese Bereiche, wie zum Beispiel intelligenter Umgang mit digitalen Medien hat einen enorm belebenden Effekt auf das Hirn und in den vergangenen Jahrzehnten ist der IQ immer weiter gestiegen und da hatte eine digitale Nutzung so gar keinen Effekt drauf. Da hat sich beispielsweise der Hirnforscher, kennen Sie vielleicht einen Kollege von Ihnen, Gerhard Roth von der Universität in Bremen, lange mit befasst.
Der redet leider öfters mal Blech, wenn er viel redet. Entschuldigung, muss ich mal einfach so sagen. Erstens, es ist nicht wahr, dass der IQ ansteigt. Das hat er die letzten Jahrzehnte, so ab den 20er, 30er, 40ern. Das hat jemand, der heißt Flynn, rausgefunden. Das ist der Flynn-Effekt.
Das war ein Forscher von der Uni in Wien. Ich habe es extra rausgeschrieben. Und der Intelligenzquotient seit einem Jahrhundert, weil weltweit angestiegen.
Das ist der Herr
30
Flynn.
Punkte.
Der kommt aus
pro Dekade um 3 Punkte. Ein Deutscher, der vor 100 Jahren mit einem IQ, ich bin gleich fertig, von 130 als hochbegabt galt, wäre heute nur noch Durchschnitt.
Das ist dummes Zeug, sagt der Herr Flynn sogar selber. Und nochmal, der hat das rausgekriegt. Deswegen heißt es auch Flynn-Effekt. Und der Flynn-Effekt ist seit 15 Jahren im Rückwärtsgang. Ich weiß nicht, warum das so ist. Man kann Vermutungen haben. Ich habe keine, aber ich sage es nur. Der Flynn-Effekt ist im Rückwärtsgang. Wir werden nicht intelligenter. Genauso wenig wie wir immer gesünder werden, was wir die ganze Zeit geworden sind. Die Menschheit wurde immer gesünder. Die Lebenserwartung in der First Nation, also in den USA, bei ganz normalen Leuten, nicht bei den Schwarzen, sondern vor allem bei der Mittelschicht, bei der weißen Mittelschicht, ist seit Jahren am Zurückgehen, seit sie gemessen wird. Also wir werden tatsächlich dümmer und ungesünder. Das kann man heute ganz klar mit Daten zeigen.
Aber der Effekt kann ja nicht sein, dann ein Gerät zu verteufeln, von dem Sie selber sagen, ja, ich nutze das und das macht mir auch mein Leben praktischer.
Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich sage doch, der Punkt ist doch der. Es geht hier um die Gehirnentwicklung. Und zwar die Gehirnentwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Weswegen mich auch die Kultusminister und die Familienministerin so wirklich kirre machen. Denn nochmal, Sie und ich, wenn man ein entwickeltes Gehirn hat, dann kann man es benutzen und damit alles Mögliche anstellen. Und es schadet nicht. Es gibt sogar eine Bevölkerungsgruppe, da ist es wahrscheinlich nach der Datenlage so, dass die von digitalen Medien tatsächlich mehr profitieren als Schaden nehmen. Das sind die Rentner. Dazu gibt's auch Daten. Ja? Aber Kinder, deren Gehirne sich erst entwickeln, Ja, die nehmen Schaden. Und nochmal, das ist so, ich sag mal ein Beispiel, wenn sich ihre Augen müssen sich entwickeln, die müssen wachsen, die müssen größer werden. Handys verhindern das aus bestimmten Gründen, sodass sie kurzsichtig werden. Das ist in Südkorea schon bei 90% aller Leute unter 20 der Fall. Die brauchen alle eine Brille. In China 80%, in Europa 30%. Der Normalfall ist 1-5%. Und nochmal, wir wissen den Wirkungsmechanismus, nämlich nahsichtig, dauernd in die Nähe gucken, macht kurzsichtig. Und nochmal, das passiert uns nimmer, weil wir, unsere Augen sind fertig. Wenn die Augen aber sich noch entwickeln, dann haben Smartphones eine besondere negative Auswirkung. Und mein Punkt ist, das betrifft die anderen Dinge auch. Wenn ich einen hohen Blutdruck kriege, das schadet mir nichts mehr. Ich sterbe vorher an was anderem. Wenn ein 15-Jähriger zu viel im Internet ist, kriegt er eher einen hohen Blutdruck. Das ist nachgewiesen. Und der hat alle Zeit der Welt, seine Schlaganfälle und Herzinfarkte auch zu kriegen. Und das ist mein Punkt.
Doch Sie sollten aufpassen, wir hatten neulich einen Experten für Bluthochdruck da. Ab 70 wird das gefährlich. Also da muss man da ganz besonders aufpassen. Aber da haben Sie noch ein bisschen Zeit.
Ganz entspannt. Ich habe ja jetzt noch keinen. Wenn ich mit 60 noch keinen habe, bin ja fast 60, dann macht er mir mit 70 auch nichts.
Das ist der Altersbluthochdruck, der kommt dann irgendwann. Den kriegen wir alle. Aber wo Sie gerade das Kapitel ansprechen, habe ich heute auch gelesen. Speziell über diese Kurzsichtigkeit. Das ist ja wirklich sehr schockierend. Und in Südkorea, Sie haben es gerade gesagt, 90%. Südkorea war ganz weit vorn mit dem Handy. Da denkt man eben, das droht uns irgendwann auch. Welche Maßnahmen gibt es denn da? Wie kann man intelligent damit umgehen, dass eben diese Kurzsichtigkeit unseren Kindern nicht droht?
Naja, das Interessante ist, also gut hingucken klappt nicht. Ja? Also solange man in die Nähe guckt, ist es daneben. Ja? Deswegen, es geht darum, die Zeit mit dem Smartphone zu verkürzen. Die ist in Südkorea im Durchschnitt täglich 5,4 Stunden und das ist ganz offensichtlich zu viel. Aber die Südkoreaner, schön, dass Sie das sagen, die haben jetzt zum ersten Mal weltweit seit 2015 Gesetze eingeführt, um ihre Jungen, die nächste Generation, vor den schlimmsten Auswirkungen von Smartphones zu schützen. Das ist bei uns noch, bei uns haben sie noch die marktschreienden Politiker, ja? Südkorea nicht. Was haben die gemacht? Wenn sie unter 19 sind in Südkorea und sie kaufen ein Smartphone, was ist dann? Da muss Software drauf, die erstens dafür sorgt, dass der Zugang zu Pornografie und schlimmer Gewalt unterbunden ist. Zweitens, die Software misst, wie viel Zeit sie an dem Ding verbringen. Und wenn das einen bestimmten Wert überschreitet, kriegen ihre Eltern automatisch eine Nachricht, kümmert euch besser um euer Kind. Drittens, wenn sie in Spiele gehen, also wenn sie Spiele spielen, und das ist nach Mitternacht, ist der Zugang blockiert. Also die schlimmsten Dinge können sie nicht mehr machen, wenn sie mit dem Smartphone, wenn sie in Südkorea sich ein Smartphone kaufen. Wir sind da noch nicht so weit und ich hoffe, wir kommen bald so weit, weil auch wir müssen die nächste Generation vor den schlimmsten Auswirkungen schützen.
Und da sind natürlich auch viele Fragen der SWR1-Hörer, zum Beispiel wie Thomas Schwarz aus Eschenbach. Der hat uns nämlich geschrieben und wollte wissen, glauben Sie, dass die Nutzung von Smartphones gerade auch schon in jungen Jahren das Gehirn nachhaltig verändern wird?
Ja, definitiv. Also gerade in jungen Jahren, wo ich ja die Welt begreifen muss. Ja? Also wenn ich das anfasse, dann spüre ich, wie sich's anfühlt. Und das habe ich gelernt. Deswegen kann ich es auch anfassen und habe meine Hand im Griff. Und die hat das Glas im Griff und so weiter. Wenn ich in der frühen Kindheit nur diese Handbewegung mache, über eine eigenschaftslose Glasoberfläche, die immer die gleiche sensorische Qualität hat. Und die Handbewegung ist auch immer dieselbe. Da kann ich ja gar nicht lernen, dass ich ein Glas anders anfasse als eine Tasse oder einen Schlüssel oder ein Ei. Das muss ich aber lernen. Und ich muss es vor allem deswegen lernen, weil wenn ich diese verschiedenen motorischen Dinge, die Hand kann, drauf habe, kann ich auch über die Sachen, mit denen ich hantiere und mit denen ich im Kopf hantiere, indem ich über sie nachdenke, besser nachdenken. Das ist nachgewiesen. Also wir schaden der Entwicklung des Denkens junger Menschen, wenn wir sie wischen lassen.
Lässt sich da denn auch sagen, was im Hirn passiert? Schrumpft das Hirn dann? Wie lässt sich das beschreiben?
Also das Hirn, nebenbei das Hirn von Jugendlichen, das macht sowieso verschiedene Entwicklungen durch, auch noch in der Pubertät. Zum Teil schrumpft es dann wieder, weil bestimmte Dinge, die nicht gebraucht werden, weggeräumt werden. Dadurch wird es effektiver. Da passieren unendlich viele Sachen. Man kann sich das nicht einfach vorstellen, das wird klein und groß und das ist dann, so gut ist es. So einfach ist das Gehirn nicht. Aber es passieren im Wesentlichen, dass bestimmte, wir reden von inneren Repräsentationen. Also bestimmte Dinge werden einfach nicht entwickelt. Die müssen aber entwickelt werden, weil wenn die Zeit irgendwann rum ist für deren Entwicklung, dann war es das. Also wenn Sie mit 13 noch nie sprechen gelernt haben, lernen Sie nicht mehr sprechen. Das muss bis 13 einfach erfolgt sein. Sie können danach noch eine Zweitsprache lernen und noch viele andere. Aber wenn Sie überhaupt nicht sprechen können, auch keine Zeichensprache bis 13, dann war es das. Das muss einfach, da gibt es sensible Phasen und das muss passiert sein. Und genauso muss auch Ihr Sozialverhalten entwickelt sein. Es muss, ja, meine, warum heißt denn das hier Digit auf Englisch? Und Digit heißt Zahl und Finger. Warum? Weil je besser Sie mit den Fingern im Kindergarten umgehen lernen, desto besser sind Sie mit 20 in Mathematik. Das wissen wir. Nobelpreisträger haben mehr mit Bauklötzen gespielt als normale Leute. Und das ist der einzige Unterschied, den man zwischen Nobelpreisträgern und normalen Leuten gefunden hat. Ja, machen Sie das mal so. Also wenn Sie Ihre Kinder viel wischen lassen, dann enden die als Putzfachkraft. Und das ist Ihr Problem.
Und auch Putzfachkräfte werden gebraucht. Sie haben gerade die 13 erwähnt. Es gibt ja einige Wissenschaftler, die sagen, ja, so 12, 13 ist das Alter, wann man Kinder und Jugendliche dann an das Handy ranführen kann. Ist das ein gutes Alter? Was sagen Sie?
Nö. In diesem Alter baut sich das Gehirn um. Man nennt das Pubertät. Und da passiert tatsächlich, also Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Ja? Und das ist tatsächlich so. Da gibt es schöne Untersuchungen dazu. Wenn man die Fähigkeit, wie gut Kinder und Jugendliche den Gesichtsausdruck im Hinblick auf den emotionalen Gehalt einschätzen können, ja? Diese Fähigkeit, den Gesichtsausdruck zum Beispiel des Vaters oder der Mutter einzuschätzen, was meint denn der jetzt mit dem, wie er da ist, ja? Die nimmt zu und dann nimmt sie zu Beginn der Pubertät ab. Und dann nimmt sie wieder zu und wird noch besser. Also wenn die Pubertät losgeht, verstehe ich den Papa nicht mehr und die Mama. Ja? Das ist leider wirklich so, weil Großbaustelle Hirn ist dann erstmal Priorität. Und da wird vieles umgebaut und neu gebaut. Und genau deswegen gibt's Schwierigkeiten. Ja? Und wenn ich genau da noch das Handy draufwerf, oh Gott, da muss ich mir gar nicht überlegen, also dazu kenne ich keine Studie, aber ich weiß genug übers Hirn, dass das nicht gut sein kann. Das macht dann noch mehr kaputt und noch mehr, es gibt falsche Abläufe, Emotionen werden hochgeschaukelt, das Nachdenken, das fokussierte Denken wird kaputt gemacht durch die dauernde Ablenkung. Das kann nicht gut sein.
Ab wann ist es denn zu empfehlen, also wenn Sie es schon nicht empfehlen, aber ab wann ist es in Ordnung fürs Hirn?
Die Frage kann ich wissenschaftlich nicht beantworten. Aber ich kann ein paar Tipps geben.
Rentner wurde hier gerade gerufen.
Wie machen wir es denn in anderen Bereichen? Ich meine, sagen wir ja, 12-Jährige müssen jetzt unbedingt im Straßenverkehr klarkommen, also machen wir einen Führerschein mit 12. Machen wir nicht. Warum? Weil wir dem 12-Jährigen noch nicht zutrauen, 100 PS zu kontrollieren. Wir gehen von aus, jemand muss verantwortlich sein, bestimmte moralische Prinzipien internalisiert haben und verschiedenes andere, damit wir zulassen, dass er am Straßenverkehr teilnimmt. Nun ist, ich sag mal, die Verführungen und die alles, was es im Straßenverkehr so an Schrecklichkeiten gibt, das ist nichts gegenüber dem Smartphone. Das Smartphone ist der größte Rotlichtbezirk, der größte Tatort, der größte Tummelplatz für Halbkriminelle und alle möglichen Abzocker. Und da wollen Sie 13-Jährige hinschicken. Da können Sie die lange... Also ich finde, wenn man die nicht Auto fahren lässt, dann kann man sie dreimal nicht ins Smartphone, mit dem Smartphone alleine lassen. Und wenn wir sagen, okay, beim Autofahren, da sind wir so, mit 16 geht Mofa und Moped und mit 18 geht Auto, so etwa wird es rauslaufen. Und ich sage noch was. Ich war ja neulich in der Talkshow von Herrn Plassberg und dann war der mein Kontrahent ein Internetunternehmer. Ja? Und irgendwann fragte Herrn Plassberg den, ja, Sie haben doch eine Tochter. Ab wie vielen Jahren würden Sie ihr denn ein Handy, ein Smartphone erlauben? Was sagt der? Was sagt der Internetunternehmer, der mein Gegner war? Ja, mit 14, aber nur unter Aufsicht. Ja, mit 14, aber unter Aufsicht. Da habe ich gedacht, hey, das ist mein Mann. So etwa denke ich auch.
Ja, wir haben ja, glaube ich, sogar 14-Jährige im Publikum. Ich weiß gar nicht, wo du gerade hockst. Hast du Lust, dich mal, das ist jetzt ganz doof, ne? Jetzt kommt die auch noch und fragt. Aber wir haben uns eben kurz unterhalten. Ich habe dummerweise nicht nach deinem Namen gefragt, aber das war nämlich, genau, magst du kurz einfach mal vorkommen, begleitet von einem frenetischen Applaus, so ist das hier. Grüß dich. Wie ist dein Name?
Joscha.
Joscha, grüß dich. Du hast ein Handy, ne?
Ja.
Und nutzt das inwiefern?
Täglich und eigentlich für alles Mögliche. Also Google und WhatsApp.
Weißt du, was du zuletzt da nachgeguckt hast?
Ich habe mit Freunden geschrieben auf WhatsApp.
Und wie hat sich so deine Handynutzung in der vergangenen Zeit entwickelt?
Ist auf jeden Fall mehr geworden, gerade weil ich wegen Schule viel google und sowas. Und sonst, ja.
Seit wann hast du ein Handy?
Seit ich 12 bin, glaube ich.
Und gibt es auch so Zeiten, wo du sagst, so, jetzt lege ich das Handy beiseite, weil jetzt kann ich es gerade nicht gebrauchen?
Ja, wenn ich Hausi mache, weil ich, also früher hatte ich es immer dabei und dann habe ich aber gemerkt, dass es mich abgelenkt hat. Und dann habe ich halt auch viel länger gebraucht, deswegen ist jetzt weg.
Ja, und ich denke, da sagt doch wahrscheinlich der Hirnforscher, intelligente Nutzung mit dem Smartphone, oder? Danke erstmal, Joscha. Dein Applaus. Sie zögern gerade.
Ich finde das nicht fair. Sie hätten jetzt auch hier einen herbringen können, von die dann bei mir landen, der die Nacht durch World of Warcraft spielt und seit er eine Playstation hat, in der Schule einfach ständig mit den Noten schlechter geworden wäre und der durch die digitalen Medien im Grunde schon mit 15, 16 absehbar und mit 26 dann bei uns auf der geschlossenen Station völlig sein Leben ruiniert hat. Das gibt's eben auch.
Es gibt natürlich beide Seiten, aber ist es nicht auch wichtig, daran zu appellieren, dass auch Jugendliche eine Selbstverantwortlichkeit haben und genau das auch durch ein
Moment Handy mal, Sie sind schon wieder falsch. Wir appellieren doch auch nicht an die 12-Jährigen oder 14-Jährigen, dass sie doch selbstverantwortlich jetzt Auto fahren sollen. Wir gehen davon aus, das klappt noch nicht, weil ihr Gehirn noch nicht so weit ist. Das muss sich erst noch entwickeln. Ja? Und noch mal eins, was hier läuft, ist gerade schräg. Es gefällt mir nicht. Das muss ich da, ich darf's mal sagen.
Ja? Sie können alles
und,
sagen.
Sie hätten auch sagen können, also wenn wir meinetwegen gerade über Coca-Cola reden, also Herr Spitzer, Coca-Cola ist doch eigentlich super, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer einsamen Insel und Sie sind gerade am Verhungern, am Verdursten und dann kommt eine Kiste Cola angeschwommen. Ja? Und dann saufen Sie den Cola für eine Woche lang und sonst gar nichts und dann kommt ein Schiff und rettet Sie. Hey, Cola ist lebensrettend. Ich kann mir immer Stories ausdenken, wo im Einzelfall mal irgendwas funktioniert hat. Heißt das, dass Cola gesund ist? Nein. Heißt es, dass zuckerhaltige Getränke überhaupt für Kinder gegeben werden sollten? Auch nicht. Stellen Sie sich vor, wir sitzen hier vor 50 Jahren und da erzähle ich Ihnen, weil ich gerade auch kritischer Professor bin, Rauchen ist schädlich. Und dann sagen Sie, hey, wir haben so einen Altkanzler, der hat gekrallt wie ein Schlot und der ist 93 geworden. Ha, 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 Sie haben nicht recht. Ein Einzelfall sagt gar nichts. Ich argumentiere wissenschaftlich. Und das wird in den Medien immer mit genau solchem Hokuspokus unterlaufen, nach dem Motto, wir haben doch hier einen Herr XY von der Alp und der ist auch schon 97 und hat ganz viel geraucht. Oder der ist 13, spielt 18 Stunden World of Warcraft und hat nur Einser. Das sagt nichts. Die Studienlage, und darum geht's mir. Wenn ich wissen will, welches Medikament gebe ich, dann wollen Sie auch nicht wissen, bei meinem Onkel hat's geholfen. Da wollen Sie wissen, hilft es im Prinzip am besten von allen, die wir haben. Und darauf berufe ich mich auch, wenn ich über Smartphones und digitale Medien rede, auf solche Art Evidenz. Und Wissenschaft ist einfach was anderes, die schafft Wissen, als eine Stammtischmeinung. Und dass das in den Medien so gerne vermixt wird, das ärgert mich.
Das ist schon mal ganz toll, wie Sie sich für das Thema engagieren. Also, den Applaus haben Sie sich verdient. Ich glaube nur, ist es nicht ganz wichtig, auch zu gucken, wie geht eine junge Generation damit um? Weil es gibt eben auch beide Seiten. Es gibt die Seiten, die bei Ihnen in der Psychiatrie landen, was Ihr Alltag, was Ihre Lebenswelt ist. Und dann gibt es eben auch den Nutzen. Und viele Hörer wollen natürlich auch wissen, wie gehe ich jetzt intelligent damit um? Wie vermittle ich meinem Kind?
Ist doch schon wieder falsch. Entschuldigung. Sie haben Sie noch gar nichts kapiert? Ich erzähle davon.
Vielleicht höre ich falsch zu.
Nein, ich erzähle davon, dass Handys Gesundheitsschäden verursachen. Wir haben jetzt schon über Kurzsichtigkeit geredet. Ich könnte lange über Sucht reden. Und zwar nicht nur Handysucht, auch Alkohol- und Nikotinsucht nimmt bei Handynutzung zu. Ich könnte über hohen Blutdruck reden, über Diabetes, über Dickleibigkeit, über Depression, über Demenz, über Aufmerksamkeitsstörung. Das ist nachgewiesen. Und Sie sagen immer, ja, aber gibt es denn nicht doch noch vielleicht irgendwas Nettes, was man mit dem anfangen könnte? Nee, ich sage, Herr Gott doch mal, in Angesicht der, was wir an medizinischen Fakten wissen, will ich mir nicht Gedanken darüber machen, wie wir dem letzten Jugendlichen vielleicht noch ein Handy unterjubeln können. Ich möchte dafür sorgen, dass wir unsere nächste Generation davor schützen. Punkt.
Aber sind Sie denn realitätsnah damit?
Die Frage der Realitätsnähe. Ja, was könnte denn realitätsnäher sein, als unsere junge Generation vor dem Profitstreben der reichsten Firmen auf der Welt und der Lobby, die dafür sorgt, dass die Politiker alle mitmachen, schützen zu wollen. Also hier geht's um was. Und genau deswegen bin ich hier.
Ich habe Sie neulich gesehen in einer Sendung von den Kollegen im SWR. Da haben Sie, glaube ich, auch mit Jugendlichen diskutiert und haben mit denen gesprochen, auch über die Handynutzung. Und da war so ein bisschen aus den Gesichtern meiner Meinung nach rauszulesen, ach ja, lass den Professor mal reden und wenn ich draußen bin, dann schmeiße ich mein Handy wieder an. Die Frage ist, wie sehr erreichen Sie auch die Jugendlichen?
Wissen Sie, es ist ja noch viel besser. Die Jugendlichen haben es doch selber schon begriffen. Das Jugendwort des Jahres, Smombi vom letzten Jahr, zeigt doch, das ist das Jugendwort, ja, dass die Jugendleute begriffen haben, dass das Smartphone einem zum Zombie macht. Und ein Zombie ist ein seelenloser, gewissenloser Mensch. Also als ich diese Nachricht, war ich zufällig im Auto gerade und habe das im Radio gehört, dachte ich, wow, die jungen Leute haben es selber begriffen. Die müssen mir gar nicht mehr zuhören. Nebenbei gibt es viele, die meine Bücher lesen. Ich kriege auch viele E-Mails von jungen Leuten, die sagen, Herr Spitzer, ich lese gerade Ihr Buch. Ist ja voll krass. Ich mache jetzt ein Referat drüber. Und dann melde ich ihm zurück. Erzählen Sie mal, wie das Referat war. Und dann kommt 3 Wochen später die Antwort, ach, wissen Sie, Herr Spitzer, ich habe mein Referat gehalten. Und wir hatten noch nie so viel Diskussion über ein Referat. Die Leute, von denen ich weiß, dass sie viel Spiele spielen, die wurden immer leiser. Ach, und übrigens, ich habe eine 1 gekriegt. Und das war ein 13-jähriger Realschüler. Dem habe ich dann noch zurückgemeldet. Was machen Sie auf der Realschule? Sie haben ein wissenschaftliches Buch verstanden, anderen Leuten erklärt. Sie können aufs Gymnasium. Ja? Solche Mails kriege ich öfters. Also das ist nicht so, dass ich mir vorkomme, als wäre ich der Außenseiter. Nee, meine, sogar die Tagesschau hat doch genau das, was du auch gesagt hast, am 1. Oktober 2015 gebracht. Nämlich, dass sich Kinder, es wurden 500 gefragt, im Alter von 8 bis 14, dass sich davon die Hälfte abgelenkt fühlt durch ihr Smartphone, vor allem bei den Hausaufgaben. Dass 24% sagt, das nervt. Du hast erzählt, WhatsApp-Nachrichten. Also ich frage jetzt nicht, was du da für Nachrichten bekommen hast. Hey, ich habe da 2 Gummibärchen gegessen oder so von der Art. Ja.
Und ich glaube, du kannst das schon ganz gut einordnen.
24% der jungen Leute, also der 8- bis 14-Jährigen sagen, es nervt. Diese viele Nachrichterei, die ich auch immer dann gleich beantworten muss, sonst kriege ich nämlich in 3 Minuten wieder eine Nachricht. Hey, was ist mit dir los? Das wirst du nix eben. Das ist kein Spaß. Ja. 20% sagen, wir sind durch das Ding schlechter in der Schule geworden. Sagen immerhin 1/5. Ja. Und 8% sind an der Grenze zur Sucht. Das ist das, was eine deutsche Studie im Herbst 2015 rausgebracht hat.
Und Herr Spitzer, spricht das nicht auch für eine intelligente Jugend? Und eine intelligente Nutzung mit dem Smartphone?
Nein, für ersteres ja. Noch ist sie intelligent und ich will, dass so bleibt. Und weil ich will, dass das so bleibt, bin ich nicht dafür, was alle sagen, ja, wir müssen doch so früh wie möglich anfangen. Herrgott, ich sag's jetzt nochmal ganz plakativ. Wir machen doch auch kein Alkoholkompetenztraining im Kindergarten und Grundschule. Schnäpsel am Tag, damit man mal lernt, wie man damit umgeht. Ja?
Aber es hat, glaube ich, auch niemand gesagt, wir müssen so früh damit wie möglich anfangen. Das war nie Diskussionsgegenstand, sondern
Frau Schwesig macht es in ihrem neuesten Flyer. Ab 4,
ja,
Digitalisierung.
Wir reden ja gerade hier und wir reden über eine intelligente Nutzung. Und da gibt es eben viele Fragen. Wie kann die Ihrer Meinung nach aussehen? Sie sind als Hirnforscher mit neuesten Erkenntnissen konfrontiert. Was kann ein guter Umgang sein? Zum Beispiel eben im Vorgespräch mit einigen Hörern, die sagten, ja, ich nutze mein Handy zum Beispiel auch, um das Hirn zu trainieren, Sudoku-Spiele und so weiter. Wir haben jetzt über Erwachsene gesprochen, wo Sie sagen, da hat es eh keinen Effekt mehr. Wie ist das? Sehen Sie das bei Jugendlichen als schädigend? Ist das fördernd? Wie beurteilen Sie das aus der Hirnforschung heraus gesehen?
Also bei Erwachsenen ist es zumindest nicht fördernd. Ob es da schadet, weiß ich nicht. Ist auch nicht untersucht. Aber dieses ganze Gehirnjogging vor dem Bildschirm, vergessen Sie das. Das bringt überhaupt nichts. Ob Sie jünger oder älter sind, ist völlig egal. Sie lernen da nur schneller Knöpfe drücken und es generalisiert nicht auf irgendwelche anderen Leistungen. Also es ist einfach nicht wahr, dass dieses Gehirnleistungstraining vor Bildschirmen irgendwas an der Gehirnleistung ändert. Problem bei Kindern und Jugendlichen, die sitzen dann so da und da schaden sie sich, weil sie einfach was anderes machen könnten. Sie könnten zum Beispiel nicht vor dem Bildschirm hocken, sondern draußen sein. Und wenn man draußen ist, erstens guckt man in die Weite und wird nicht kurzsichtig, zweitens ist man in der Natur. Natur erleben, gibt es große Studien darüber, geht so in den Keller. Junge Leute sind einfach nicht mehr draußen. Ja? Mütter finden es toll. Da kann er nicht entführt werden, da kann Auto rennen, kann auch nicht vom Baum fallen. Ja? Und wenn er da also den ganzen Nachmittag vor dem Bildschirm hockt, ist doch klasse, da habe ich mein Kind im Griff und unter Beobachtung und es kann nichts passieren. Dass das Kind aber gerade seine ganze Entwicklung zu einem vernünftigen Erwachsenen zerschießt vor dem Bildschirm, ja? Zum Teil wörtlich, geht nicht in die Köpfe rein. Aber es muss in die Köpfe rein, weil Kinder müssen raus. Die müssen draußen sein, auf Bäume klettern, miteinander draußen sein. Und wenn Kinder Natur erleben, zum Beispiel bei den Pfadfindern oder sonst wo, und einfach draußen sind, dann, das wissen wir heute, dann leben sie länger, sie sind gesünder, sie werden auch sozialere Menschen, weil Natur erleben diese Effekte nachweislich auf uns hat. Und es ist wichtig, dass man Kindern das beibringt. Wenn sie nämlich als Kinder diese Erfahrung nicht gemacht haben, dann werden sie als Erwachsene diese Erfahrung nicht mehr machen können und vor allem mit ihren eigenen Kindern auch nicht machen. Und das dann ganz furchtbar.
Kann ich Ihnen auch ein schönes Beispiel geben, auch wenn Sie Beispiele nicht mögen? Aber
ich liebe Beispiele.
Ja,
aber Beispiele sind eben nicht das Ganze der Evidenz. Und nochmal, Einzelfälle beweisen gar nichts.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Heute unser Gast in der Sendung in SWR1 Leute, Lena Volk, eine 17-jährige Schülerin aus Dreieich in Hessen, die gerade Abitur macht und die sagte, sie ist auch bei den Pfadfindern und die sagte, es gibt einen neuen Trend unter den Jugendlichen und jetzt halten Sie sich fest, der Trend lautet spazieren gehen. Glauben Sie das?
Ja, das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich wirklich.
Und sie konnte es auch gut begründen, also ganz ähnlich wie Joscha, der eben auch gesagt hat, wenn mich das ablenkt, dann stört's und dann lege ich eben auch das Handy zur Seite. Und sie hat eben auch festgestellt, und nicht nur sie, sondern auch ihr Umfeld, dass es einfach auch so schnelllebig ist, dass sie Momente der Ruhe wieder suchen und sie gehen raus, sie kochen zum Beispiel zusammen. Und da sagt man ja auch, die Generation Z, das war eben auch das Thema heute Vormittag in der Sendung, die hat ganz andere Werte wieder für sich entdeckt. Also da ist es zum Beispiel wieder wichtig, da nennt man auch so ein bisschen die Pippi-Langstrumpf-Generation, so der Traum vom eigenen Haus, den Garten dazu und am besten das Gemüse auch wieder selber anbauen. Müssten Sie doch eigentlich auch wieder Vertrauen in die junge Generation entwickeln?
Habe ich ja, habe ich. Die haben es selber, die spüren es am eigenen Leib, dass es ihnen nicht gut tut und dann tun sie was. Meine Jugendliche haben ja auch die Angewohnheit, wenn sie sich irgendwo treffen, jeder legt sein Smartphone in die Mitte und der Erste, der es anfasst, muss die Zeche zahlen. Es findet sich immer einer, der die Zeche zahlt, aber es ist auch eine ganz geschickte Sache, um dieses Dauergebimmel, was ja stört, ja, mal auszuschalten. Und das kriegen junge Leute heute hin. Aber jetzt frage ich Sie, wie sieht denn jetzt aus Ihrer Sicht eine vernünftige Smartphone-Nutzung von dieser Pfadfinderin aus? Ich meine, die hat es kapiert, sie muss es weglegen und das ist das einzige Vernünftige, was Kinder und Jugendliche damit machen können.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie es permanent weglegt, sondern sie nutzt es eben für sich. Und das ist ja die Formel, auf die wir gerne kommen wollen, auf eine intelligente Nutzung. Also sie
nutzt aber nicht durch Kinder und Jugendliche. Nochmal, da gibt es keine intelligente Nutzung. Da ist der Schaden einfach viel größer als der Nutzen. Und deswegen gibt es keine intelligente Nutzung. Das müssen Sie mal verstehen, weil das Gehirn sich erst noch entwickelt.
Aber wenn man 17 ist, sagen Sie, auch dann schädigt das meinem Hirn?
Weil sich das Gehirn mit 17 eben noch entwickelt. Es wär, auch mit 18. Ich meine, wir haben gesellschaftlich entschieden, dass wir mit 18 den Führerschein erlauben. Neurowissenschaftlich dürfte man erst mit 23 den Führerschein erlauben, weil da das Gehirn erst fertig entwickelt ist. Und die Daten zu den Unfällen von Fahranfängern sagen genau das Gleiche. Wenn Sie Leute nehmen, die mit 18, 19, 20, 22 und so weiter den Führerschein zum ersten Mal gemacht haben und deren Unfälle vergleichen, dann sehen Sie, dass die Unfälle abnehmen bis zum 23. Lebensjahr. Und dann bleiben sie unten. Das heißt, das Hirn der 18-Jährigen ist noch nicht fertig. Aber wir sagen halt, okay, mit 18 ist man, hey Gott, wenn man sich fürs Vaterland totschießen lassen darf und sogar muss, früher war es ja so, dann darf man auch Auto fahren. So haben wir uns halt mal entschieden. Ja? Aber neurowissenschaftlich ist es noch nicht fertig, das Gehirn. Und da laufen eben noch Dinge ab, denen geschadet werden kann durch übermäßige Digitalisierung der Umwelt. Und nochmal, das ist nachgewiesen. Und weil das so ist, deswegen bin ich da auch so klar und deutlich, dass ich sage, eine intelligente Nutzung vor der abgeschlossenen Gehirnentwicklung, das ist ein Widerspruch in sich.
Und jetzt werden Eltern natürlich kommen und sagen, ja, aber ich halte meine Kinder, kriege ich nicht davon abgehalten, das Handy dennoch auch zu nutzen. Sie haben ja das Beispiel genannt vom Internet-Lobbyisten, der gesagt hat, ja, mit 14, aber unter Aufsicht. Welche Regeln gibt es denn, die vielleicht sinnvoll wären? Wir hatten neulich jemanden zu Gast, Gerald Lemke, der sich auch mit dem digitalen Hamsterrad beschäftigt. Der hat gesagt, zum Beispiel, machen Sie es zu Hause so, dann kommt das Handy abends irgendwo in ein gebautes Bett, speziell für das Handy, und dann wird es eben über Nacht weggelegt. Was schlagen Sie vor?
Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass sich Eltern, die gerade mit der Frage konfrontiert sind, kann ich jetzt meinem Kind schon ein Handy zumuten oder nicht? Oder was ab wann soll ich und so weiter, weil es ja alle haben und so weiter. Dass sich die klar machen, was das Kind nicht hat, muss ich dem Kind nicht verbieten. Das ist das Allerwichtigste. Ja, wenn Sie erstmal ein Handy Ihrem Kind gekauft haben, dann haben Sie schon verloren. Denn dann sind Sie bei jedem Abendessen am Streiten. Wenn das Kind kein Handy hat, müssen Sie auch nicht beim Abendessen streiten. Dann hat es halt keins. Punkt. Das ist das Einfachste. Ja, und das ist das Intelligenteste, was man machen kann. Dann kommt das Gegenargument, ja, da wird Ihr Kind zum Außenseiter. Falsch. Auch das ist untersucht. Kinder werden nicht zu Außenseitern. Die tun sich dann mit den paar anderen, die auch, es gibt ja nur 90%, die ein Handy haben. Es gibt 10%, die haben keins. Mit denen tun die sich zusammen. Und das ist dann die sozialste Clique, wo die anderen neidisch drauf gucken, hey, die reden ja miteinander. Wir machen ja bloß so. Ja? Man kann noch mehr machen. Eltern, und das weiß ich, weil ich eine E-Mail bekommen habe von der Mutter, die hat mir das erzählt. Herr Spitzer, wir wollten bei uns in der Schule ein Handy einführen, der Schuldirektor war dagegen, der wollte sich die Arbeit nicht machen. Und da haben wir uns zusammengetan. Wir als Eltern haben einen Vertrag aufgesetzt, dann konnte jeder unterschreiben. Und das stand eben drin, wenn alle diesen Vertrag unterschrieben haben, dann sind wir uns alle einig, dass keiner seinem Kind das Handy in die Schule mitgibt. Und damit ist der Hauptgrund weg, nämlich alle haben's. Da muss ich auch eins haben. Und dafür können die Eltern sorgen, dass dieser Hauptgrund wegfällt. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich, man kann schon eine Menge tun, man muss es nur wollen. Das Bequemste ist immer, alle haben es, Mama es auch und irgendwie wird es schon gehen. Und man muss wissen, wie sehr man seinem Kind damit schadet mit dieser Auffassung. Unser Hirn ist ja schon fertig, uns schadet es nichts mehr. Den Kindern schadet es massiv. Und nochmal, das weiß man, das ist nicht meine Meinung. Und wenn man das weiß, dann sollte man verantwortungsvoll umgehen. Und dass Politiker nochmal Broschüren machen und zeigen, wie der Familienminister von NRW hat World of Warcraft empfohlen, und zwar für junge Leute und auch den Eltern, damit sie mal sehen, wie da Schlüsselkompetenzen trainiert werden an so einem Spiel. Ist kein Witz. Auch da gab es auch eine Broschüre. Ja? Und der Gesundheitsminister empfiehlt zum Beispiel eine PlayStation. Wenn Sie da eine Broschüre nachlesen, da steht, wenn Eltern, also Kinder, die eine PlayStation haben, die sind medienkompetenter als Kinder, die keine haben. Das stimmt nämlich nicht. Und dann steht da wirklich PlayStation. Das ist Schleichwerbung vom Gesundheitsministerium, weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist ein Ableger vom Gesundheitsministerium. Und eine falsche Aussage, nämlich, dass PlayStation-Spielen medienkompetent macht. Damit versorgt sie aber der Gesundheitsminister.
Ja. Und es mag den einen oder anderen geben, der vielleicht auch sagt, ja, gerade diese ganze Diskussion kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, so aus der eigenen Jugend. Da haben mir meine Eltern nämlich gesagt, Mensch, guck nicht in diese viereckige Kiste, du kriegst Schlitzaugen. Und die Argumente wurden dann auch vielfach geäußert und wie schlecht dieser Konsum des Fernsehens ist für eine weitere Entwicklung.
Ja, die hatten ja recht. Entschuldigung, die hatten recht. Das ist das Schöne am Fernsehen.
Ich warte immer noch auf die Schlitzaugen.
Das Fernsehen ist so... Das war dummes Zeug, ich kann jetzt nicht Schlitzaugen vom Fernsehen. Aber ich habe ja schon publiziert und wiederum, also Fernsehen gibt es ja seit 60 Jahren. Deswegen langfristige Studie zu den negativen Auswirkungen von iPads, die kann es nicht geben, weil es iPads erst seit 2009 gibt. Ja? Aber langfristige Auswirkungen zu den negativen Effekten des Fernsehens, ja, die gibt's. Und die gibt's wie Sand am Meer. Und was da rauskommt, und zwar in bestpublizierten, richtig gut gemachten Studien, die zum Teil über 30, 40 Jahre gingen, ist erstens, je mehr einer im Kindergartenalter ferngeckt, desto dicker ist er als Erwachsener. Das heißt, und desto höheren Blutdruck hat er als Erwachsener. Er hat sogar einen leicht höheren Cholesterinspiegel. Und er hat eine wesentlich schlechtere Bildung. Und man kann jetzt sagen, naja, die Ungebildeten gucken halt schon mit 5 mehr fern und so weiter. Nein, das hat man alles erfassen können, konnte man rausrechnen und der Effekt war immer noch da. Und man kann sogar Tierversuche machen, hat man mittlerweile auch gemacht. Man lässt Mäuse mit und ohne Fernsehen aufwachsen. Und wenn Mäuse in Kindheit und Jugend, die dauert nur 40 Tage, deswegen kann man das gut untersuchen, 6 Stunden am Tag ferngucken, das machen Kinder ja bei uns heute, dann werden die hinterher, halten sich fest, unaufmerksamer, sie lernen schlechter, sie sind weniger neugierig. Und sie sind hippeliger. Exakt das, was Kinder auch sind, wenn sie zu viel ferngucken. Findet man sogar bei Mäusen. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, das sind halt die Unterschichtmäuse. Ja? Da geht's nicht. Da kann man Experimente machen und nachgucken. Und nochmal, das hat man gemacht. Deswegen, Sie merken schon, ich kann Ihnen das nicht emotionsfrei erzählen. Ich kann's nicht.
Ja. Da sind wir auch. Mit großer Begeisterung dabei und ich glaube, wir haben auch alle verstanden, was Sie sagen wollen. Und dennoch sucht man ja immer auch nach Argumenten, die auch immer wieder auch geäußert werden. Was steckt drin an dem digitalen Fortschritt? Ich weiß nicht, einige von Ihnen haben es vielleicht auch die Woche gelesen. Auch der Spiegel hatte getitelt, sind wir bereit für die perfekte Zukunft, was der rasante digitale Fortschritt dem Menschen abverlangt. Und es gibt dann ja auch wieder unterschiedliche Untersuchungen, was da drin stecken kann. Und das zum Beispiel, ich habe herausgeschrieben, dass auch, wir hatten es eben über das Thema Intelligenz, die Intelligenz einer Gesellschaft steigt, wenn sie eben von der Gesellschaft gebraucht und belohnt wird. Und dieses voneinander abgucken, voneinander lernen und an Vorbildern wachsen, das geht eben auch dank digitaler Medien einfach schneller Und es gibt den sogenannten Selbstverstärkungseffekt. Gibt es
da eine Studie?
Auch da gibt es dann Studien. Ja, auch Gerhard Roth hat das untersucht. Und dieser Selbstverstärkungseffekt, von dem halten Sie nichts, ich weiß. Aber der Selbstverstärkungseffekt, sagt er Ihnen was? Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da kann man dran anknüpfen? Denn es steckt auch irgendwo eine Chance darin.
Wissen Sie, ich werde oft dann live mit irgendwelchen neuen Studien konfrontiert. Und was ich mittlerweile an Erfahrungen gemacht habe, das ist wirklich auch interessant, ist, wenn man dann nachhakt, die Studien mal genau liest, dann stimmt's halt nicht. Zuletzt bei Anne Will. Der Nachbar war der Chef von der FDP. Und der erzählt dann plötzlich, hey, da gab's noch eine Studie, da haben die in New York per Video gelernt und die haben alle viel toller gelernt als sonst wo. Ja, wenn das live, wie jetzt Sie, erzählen mir jetzt Neuestes am Spiegel, kenne ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann's wirklich nicht. Ja? Ich würd's aber gern sehen. Die Studie von Herrn Lindner hat mir ein Zuschauer dieser Sendung zugeschickt. Der hat nämlich Herrn Lindner angemeldet und gefragt, hey, das ist ja interessant, schicken Sie mir doch bitte die Studie. Hat Herr Lindner gemacht. Dann hat der Zuschauer mir die Studie geschickt. Da steht schon in der Zusammenfassung, und hinten steht es nochmal länger, diese Studie ist nicht geeignet, den Erfolg der hier vertretenen Lehrmethode nachzuweisen. Also Herr Lindner hat einfach nur gelogen. Aber live kann man lügen und kommt damit durch. Das ist das Problem von Live-Sendungen. Ja? Denn keiner macht sich dann die Mühe und checkt das. Und wenn ich das hinterher dann gecheckt habe und habe festgestellt, das stimmt nicht, und mir ist es schon mehrmals passiert, deswegen muss ich das jetzt auch mal live im Fernsehen sagen, weil es ist ganz furchtbar. Da hat man, Herr Spitzer, das ist doch so. Und dann ist man, nee, kann ich nichts dazu sagen. Und dann sieht man so ein bisschen wie klein Dovi aus nach dem Motto, ja, der regt sich immer so auf und dann gibt's doch viele andere Studien. Nein, die gibt es nicht. Wenn man nachguckt, was ist denn los, dann stimmen sie halt nicht. Punkt. So war es bislang immer. Und noch was. Als Wissenschaftler, das sollten Sie wissen, geht's mir um nichts mehr, und das können Sie nachlesen in Büchern zur Wissenschaftstheorie, als um Falsifikation. Das hört sich kompliziert an, es ist ganz simpel. Es gibt keiner, der interessierter daran ist, dass ich falsch liegen könnte, als mich selber. Deswegen suche ich händeringend danach, als Wissenschaftler, und das ist mein Auftrag als Wissenschaftler, könnte ich denn falsch liegen? Ja? Und das mache ich, seit ich mich mit Medien beschäftige, das ist jetzt schon wieder über 10 Jahre her, mache ich das. Und ich habe bislang noch nichts gefunden, was wirklich standgehalten hätte. Da gibt's Behauptungen ohne Ende. Und was für ein Unfug da war. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, damit Sie mal sehen, wie weit das geht. Da macht jemand, nee, ich mache es noch simpler. Stellen Sie sich vor, Sie sind militante Feministin und Sie wollen endlich mal beweisen, dass Männer und Frauen gleich groß sind. Jetzt machen Sie eine Untersuchung. Nämlich, sind Sie A, ein Mann, eine Frau? Das muss man erst mal ankreuzen. Und dann, wie groß sind Sie? Unter 1,40? 1,40 bis 1,45? 1,45 bis 1,50? Größer als 1,50. Da kommt raus, 98% aller Menschen sind größer als 1,50. Und es ist völlig egal, ob Sie Mann oder Frau sind. Sie lachen. Jetzt kommt der Clou. Genau das haben Forscher gemacht. Nur mit einer anderen Frage. Nämlich, sind Sie in Facebook? Ja, nein. Und dann, wie viele Freunde haben Sie? 0 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3, 4 und mehr. Der Durchschnittsmensch hat männlich 15 Freunde, die Durchschnittsfrau 19, das wissen wir. Ja? Also die haben noch weiter weg gemessen von dem, wo wirklich was los ist, als bei der Körpergröße. Sie haben es noch mehr übertrieben. Ja? Das wurde publiziert. Also, Wissenschaft hat herausgefunden an 6000 Studenten, dass Facebook keinen negativen Einfluss auf ihr Sozialleben hat, was es nebenbei hat, da gibt es genug Untersuchungen. Und am nächsten Tag stand im Spiegel, Facebook schadet dem Sozialleben junger Menschen nicht. Im Spiegel, 5 Millionen Leser. Solchen Quatsch, ja, der wird dann, die Wissenschaft hat doch festgestellt, da ist doch gar nichts. Also wissen Sie, es gibt auch ganz viel ganz schlechte Wissenschaft, die irgendwer gesponsert hat, damit rauskommt, was rauskommen soll. Und um das auch ganz klar zu sagen, vielleicht noch das, die Tabaklobby, die hat uns in den 70ern, 80ern, ja, bis in die 90er rein erzählt, Tabak macht nichts. Tabak ist nicht schädlich und es ist Selbstverwirklichungsrecht und Passivrauchen gibt es gar nicht. Was wir heute wissen ist, sogar der Chef des Bundesgesundheitsamts Anfang der 80er war bestochen. Ja? Einer meiner Professoren in meinem Medizinstudium, über den habe ich später gelesen, der war auch bestochen. Mit jeweils ein paar hunderttausend. Ja? Nun muss man eins wissen, gegenüber der IT-Lobby, ich rede hier von Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon und Co., das sind die reichsten Firmen der Welt, ja, ist die Tabaklobby so klein mit Hut. Und die Tabaklobby hat über 50 Jahre, die Daten können Sie selber googeln und auch beim Gesundheitsamt zum Teil nachlesen, die Tabaklobby hat in Deutschland pro Jahr 140.000 Tote herbeigeführt, mal 50, das sind 7 Millionen Tote. Das ist ganze Lobbyarbeit. Wenn Sie jetzt vergleichen, was die Digitallobby mit unserer Gesundheit und unserer Bildung macht, dann ist wieder die Tabaklobby so klein mit Hut. Aber die hat ja auch viel mehr Geld, die Digitallobby. Und die kauft nicht einzelne Professoren, nein, die kauft ganze Institute. Da sind dann 20 Professoren, die werden von denen bezahlt. Da haben wir in Deutschland mehrere. Und das sind dann die, googeln Sie mal Enquete-Kommission Medien, Technikfolgenabschätzung, das können Sie im Internet finden. Und machen Sie das bitte, gehen Sie auf Bundestag, Technikfolgen Medien, Herbst 2016, was kommt dann? Da kommt ein langer Bericht, der liest sich, als wäre von Apple, Google, Microsoft diktiert. Warum? Die Experten, die geladen wurden von unserer Regierung, alles Medienleute. Ja, wenn Sie wissen wollen, ob Dreijährige Bonbons essen sollen, fragen Sie dann die Hersteller von Bonbons oder fragen Sie Experten für Dreijährige? Ich hoffe doch, Sie fragen Experten für Dreijährige. Die Regierung fragt nur Experten für Medien, wenn es darum geht, sollen wir mehr Medien haben. Und in diesem Bericht über die Technikfolgenabschätzung steht nichts, gar nichts von den Gefahren, über die ich heute gesprochen habe. Null. Da steht, wie toll alles ist. Daran sehen Sie, wie weit wir sind. Das haben Leute formuliert, die bezahlt werden von denen, um die es da gerade geht.
Und das ist ja auch ein spannender Punkt. Wir haben im ja, viele SWR1-Hörer haben ihre Fragen geschickt. Wir haben eben auch kurz gesprochen. Deswegen glaube ich an dieser Stelle, wer ist Ihr Name?
Edwin Steck aus Ulm.
Herr Steck aus Ulm, Sie haben nämlich auch eine Frage an Herrn Spitzer. Vielleicht passt sie an dieser Stelle gerade ganz gut.
Ja, also der Herr
Mikro kriegen Sie nicht, das darf man nie aus der Hand geben.
Der Herr Spitzer redet über die Lobbywirtschaft, insbesondere Techniklobby, wo ja nichts vorkommt. Aber die Techniklobby ist ja ihr Gegner, um das vorsichtig auszudrücken. Aber auch Lehrstühle, Forschungsinstitute brauchen Gelder. Und woher sollen sie nicht kommen, wenn von Microsoft, Amazon, Google und so weiter kriegen sie noch Forschungsgelder?
Also das ist eine interessante Frage, weil 4 Wochen nachdem Digitale Demenz publiziert war, das war 2012, war ich 1 Million Forschungsgelder los. Das war mit das Schlimmste an dem Buch. Denn Forschungsgelder haben heißt Leute beschäftigen können. Ich bin der Chef von einem Laden und ich hatte dann richtig Mühe zu verhindern, dass Leute entlassen werden mussten, weil ich ein Buch geschrieben habe, was unbequem ist. Und das ist besonders fies. Mich trifft's ja nicht. Ich bin unkündbarer Professor. Aber Leute, die mir vertrauen, bei mir arbeiten, die trifft's dann. Das ist das Allerfieseste, was es überhaupt nur gibt. Weswegen ich natürlich Tod und Teufel getan habe, um weitere Forschungsgelder zu akquirieren. Und es ist mir Gott sei Dank gelungen. Aber deswegen habe ich auch heute graue Haare, das sage ich Ihnen. Das war nämlich nicht einfach. Also nochmal, es ist tatsächlich ein Riesenproblem, denn Forschungsgelder werden heute tatsächlich oft industriegesteuert verteilt. Und deswegen wird damit halt auch ja, entweder Sachen beforscht, die vielleicht nicht so wichtig sind. Es wird vor allem nicht das, was im Grundgesetz steht, eingelöst, nämlich die Freiheit der Forschung und Lehre. Wenn Sie das Gute an Professoren wie mir, die unkündbar sind, ist, ich kann ja mir es leisten, unbequeme Sachen zu sagen. Wer kann denn das, wenn er nicht gerade Professor ist? Das kann ja niemand. Ich wäre schon längst geflogen, wenn ich bei irgendeiner Firma wäre. Klar, so unbequem wie ich bin. Ja? Aber es muss so Leute geben. Und die müssen auch Forschungsgelder kriegen. Und die dürfen natürlich nicht von Microsoft oder Apple kommen. Die müssen von Unabhängigen. Aber Gott, dafür zahlen wir Steuern. Wir haben ein Wissenschaftsministerium und die vergeben ja Steuergelder für Forschungsaufträge. Das Dumme ist, die beforschen mittlerweile auch schon Medien. Und zwar im Sinne der Medien. Und das ist ganz schlimm. Das ist eine Entwicklung, die ist ganz schlimm. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie darauf mal den Finger gelegt haben.
Ja, es gibt noch eine Nachfrage, Herr Steck. Frau Steck hatte nämlich noch eine Frage. Von wem bekommen Sie Ihre Forschungsgelder?
Das ist auch eine ganz gute Frage. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Studie, die fängt jetzt an und die ist finanziert von Oberösterreich, weil da wird es darum gehen, die haben eine sehr gute musikalische Früherziehung. Da hat man sozusagen landesweit fördert man Musik und zwar mit einem hohen Geldbetrag. Jetzt ist es politisch auch in Österreich so, dass es immer mehr Leute gibt, was soll denn diese ganze Blasmusik und das ganze Geige- und Gitarre-Geklimper? Wir sollten doch besser mal die Jugendlichen digitalisieren und die Kinder, damit sie schlauer werden und damit wir nicht abgehängt werden von der weltweiten Entwicklung. Ja? Und damit man mal Daten hat, um zu zeigen, wie positiv sich zum Beispiel Musik auf die kindliche Entwicklung auswirkt, Und zwar Daten genau da, wo es die Leute betrifft. Deswegen kriegen wir jetzt Forschungsgelder von Österreich, um dieser Frage in Österreich dann auch mal nachzugehen. Wir haben ein anderes Projekt, das ist tatsächlich von der DFG, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bezahlt, das ist aber nicht so viel Geld. Und wir sind gerade in dem kleinen Institut, was ich ja in Ulm gegründet habe, seit Jahren händeringend immer dabei, Forschungsgelder zu akquirieren, eben nicht von Microsoft, Apple und Google, sondern von eben anderen, die ein legitimes Interesse daran haben, wie es unseren Kindern und Jugendlichen wirklich geht. Und Gott sei Dank gibt es noch ein paar von denen und deswegen gibt es uns überhaupt noch.
Ja, Sie haben noch eine Nachfrage, Frau Steck.
Sie sagten, über Steuergelder müsste das eigentlich finanziert werden, was eigentlich die einzige Logik für jeden normalen Menschen wäre, ja, anstatt 2 Milliarden Euro wieder für Militär auszugeben, für die Frau von Leyen, sollte man diese Milliarden in die Wissenschaft in Deutschland investieren. Ohne schlechten Gewissen und mit gutem moralischen Hintergrund.
Dankeschön, stimmt, ja.
Da gab es auch dann Nachfragen noch, die zu lesen waren. Von den vielen, vielen Fragen, die sagten, ja, wenn Sie als Wissenschaftler diese Thesen vertreten, warum stehen Sie so oft als Wissenschaftler alleine da? Das ist ja ganz oft der Fall bei Ihnen.
Das hat natürlich unter anderem genau den Grund. Ich meine, wer sich mir anschließt, der kann vielleicht auch 1 Million gestrichen bekommen. Oder hat vielleicht schon 1 Million von Apple oder Google.
Aber der muss ja auch keine Angst haben. Der ist ja vielleicht genauso als Professor irgendwo angestellt und kann seine Meinung sagen.
Der hat auch seine Leute und die muss er eben auch weiterfinanzieren. Es ist verdammt schwierig, so eine unbequeme Position zu vertreten. Das weiß jeder.
Aber ist Wissenschaft denn angstgesteuert?
Gott sei Dank noch nicht so sehr. Also ein bisschen ist es auch Opportunismus gesteuert nach dem Motto, da gibt es einen Topf, da kriegen wir gerade viel Geld und das auch noch leicht. Das machen wir. Das gibt's schon, natürlich. Ich weiß auch, dass es so ist.
Aber sehen Sie sich da alleine auf großer Mission? Wie betrachten Sie sich dann selbst?
Ich bin längst nicht mehr allein. Wie gesagt, die Jugendlichen sind ja dabei. Es gibt weltweit eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die haargenau so denken wie ich, die das auch schreiben und sagen, es ist nicht so, dass ich alleine bin, dieser einzige Ulmer Querkopf. Das stimmt einfach nicht. Das war vielleicht mal vor 10 Jahren noch so. Heute ist es nicht mehr so. Da gibt es eine Menge Leute, die würden im Prinzip genau das Gleiche sagen. Ich bin vielleicht derjenige, der es am stärksten auf den Punkt bringt. Das liegt daran, dass ich mich damit auch wahrscheinlich schon am längsten beschäftige. Und ich kenne die Daten wahrscheinlich besser als die meisten meiner Kollegen. Und genau deswegen bin ich auch am explizitesten, weil ich eben auch sage, da gibt es ein Problem und mir geht es um die Kinder, vielleicht auch, weil ich 6 Kinder habe. Mir liegen Kinder einfach am Herzen und deswegen kann ich nicht zugucken, wenn die aus Profitinteressen deren Gesundheit und deren Bildung opfern. Das tun wir gerade und das dürfen wir nicht.
Sie haben eben die Musik erwähnt, da wollte ich auch gerne noch drauf zu sprechen kommen. Ich hatte Sie ja fast, dachte ich soweit, dass Sie heute ein Instrument mitbringen. Ich hatte auf die Trompete gehofft. Jetzt ist leider, glaube ich, nichts in der Tasche, oder?
Ach, ich dachte, wenn wir schon so wenig kostbare Zeit zum Reden haben, dann... Also, ja, ich spiele auch alles Mögliche und kann Krach machen auf was immer Sie mir in die Hand drücken. Aber das ist nicht unbedingt publikumsfähig.
Soll ich Ihnen den Spiegel in die Hand drücken? Sie haben Medienschelte eben betrieben. Können Sie damit Krach machen?
Nein. Mir geht es auch gar nicht um Medienschelte. Mir geht es einfach mal darum zu sagen, es ist ja gut, wenn wir teilhaben an dem, was passiert. Dazu dienen ja Medien. Dazu dient der Spiegel, dazu dient auch das Fernsehen, dazu dienen andere Sachen auch. Und das Internet sowieso. Aber wir müssen uns überlegen, was ist der Zweck von der ganzen Übung? Wir haben noch nicht zum Beispiel gesprochen über soziale Defizite, die heftig sind, wenn man es mit den Bildschirmen übertreibt, weil Einfühlungsvermögen, das können Sie am Bildschirm nicht lernen.
Die Empathie haben Sie angesprochen.
Die Empathie, die muss man schon haben und die muss man entwickeln im Miteinander. Ja, wenn deswegen Erwachsene ihre Sozialkontakte über Facebook betreiben, ist das nicht schlimm. Wenn das aber Kinder machen, und in Amerika gibt es eine schöne Studie, die 8- bis 12-Jährigen, die verbringen schon 7 Stunden in Facebook und 2 Stunden mit anderen Kindern. Die am meisten downgeloadete und benutzte App in Deutschland von 6-Jährigen ist Facebook. Was Sie auch nicht wissen, ist, dass 2- bis 4-Jährige schon 1/2 Stunde täglich im Durchschnitt am Smartphone verbringen. Das ist alles Deutschland. Ja? Und da kann ich als Hirnforscher nur wirklich laut sagen, da müssen wir verantwortungsvoller handeln. Und wir müssen auch an unsere Politiker gehen und sagen, hey, was macht ihr da gerade mit unserer nächsten Generation? Das dürft ihr nicht. Ihr macht die kaputt. Ihr tut ihnen nicht gut mit dieser Lobbyarbeit für die reichsten Firmen der Welt. Das geht doch nicht.
Ja, und Sie können uns als Hirnforscher vielleicht auch Ihre Forschung einfach noch mal näher bringen, wenn Sie jetzt gerade diese neue Studie haben mit Musik. Mit welcher These gehen Sie daran?
Nun, es gibt Gott sei Dank schon einige Studien, die zeigen, dass Musik tatsächlich sehr positiv auf die Gehirnentwicklung wirkt. Ja. Gibt sogar welche, die sagen, Musik macht den IQ um 3-4 Punkte höher.
Aber Sie müssen ja was Neues finden als Wissenschaftler, oder?
Nö. Nö, muss ich auch gar nicht. Ich bin vollauf zufrieden, wenn ich genau das in diesem Bereich da wieder finde. Ich will gar nichts Neues finden.
Ist das nicht langweilig?
Nein, das ist die Meinung, die leider in der Wissenschaft lange vorgeherrscht hat, weswegen es viele Befunde gibt, die hat niemand nachgeprüft, ob sie stimmen. Und das ist ganz schlecht, weil in der Wissenschaft geht es wirklich um Wahrheit und nicht nur darum, mal schnell ein Paper rauszuhauen, für das man dann Impact-Punkte kriegt, für die man dann wieder irgendwo was gut geschrieben bekommt oder mit denen man Karriere machen kann. In der Wissenschaft geht es nicht um Karriere, darum geht's, es geht um die Wahrheit. Und Wahrheit lebt davon, dass es, man guckt, stimmt's denn? Ist es wirklich so? Und dass man es immer wieder macht, um dann auch wirklich zu sagen, ja, es ist so. Und jetzt lass uns auch dann aufhören zu sagen, wir ersetzen die Musik durch die Maus, die Computermaus, sondern nee, wir ersetzen die Maus durch die Musik. Wenn wir das auch wirklich ganz gut wissen und auch heute wissen und nicht in Kanada, sondern in Österreich, und dann machen wir es auch in Österreich so. Und dass das dann passiert in Österreich für die nächsten 50 Jahre, denn da gibt es jetzt schon 40 Jahre Musik für alle praktisch in diesem Land, dem österreichischen Land, ja. Dass das weiter so ist. Genau dafür reicht es mir völlig aus, wenn meine Forschung dafür funktioniert.
Also wie lautet Ihre These?
Ja, meine These lautet, dass Musik der Entwicklung von jungen Menschen förderlich ist und dass deswegen es auf jeden Fall sehr gut investiertes Geld ist. Und es sind da Millionen, zweistellige Millionenbeträge jährlich. Das ist sehr gut investiertes Geld. Man kann nämlich zeigen, dass ein IQ-Punkt weniger, das sind 16.000 Dollar Lebensarbeitsleistung weniger. Und jetzt mal 3 IQ-Punkte mal, naja, ein paar Millionen Kinder. Da kommen Sie ganz schön auf 2-3-stellige Milliardensummen, die Sie haben oder nicht haben.
Und wie gehen Sie so eine Forschung dann an? Also holen Sie sich Probanden, gehen Sie auf die Straße, lassen Sie Musik machen. Wie sieht das praktisch aus?
Die machen das ja schon. Wir müssen ja nur hingucken, was machen die? Wir müssen schauen, die haben so viel Andrang, weil die Eltern mögen das auch, die sehen auch die Kinder gedeihen, dass sie tatsächlich nicht jeden sofort bedienen können, der ein Instrument spielen will. Und das ist überhaupt nur unsere Chance. So können wir nämlich schauen, können sagen, okay, wir nehmen jetzt ein Los. Und wenn wir jetzt hier 1000 Kinder haben, die lernen wollen, zum Beispiel Geige spielen, aber nur 500 für 500 Geigenlehrer zur Verfügung haben, dann werfen wir tatsächlich das Los. Weil das ist sowieso das Gerechteste, wenn man was zu verteilen hat und es irgendwie gerecht zu verteilen. Wir werfen es los und bestimmen 500 per Los, die jetzt Unterricht bekommen und 500, die später Unterricht bekommen. Und dann vergleichen wir die Entwicklung dieser beiden Gruppen. Das ist das Einzige, was auch ethisch vertretbar ist. Ja? Aber so kann man das machen und diese Rahmenbedingungen sind da alle gegeben. Ja? Und dann schauen wir eben dann nur nach bestimmten Entwicklungsfortschritten, nach bestimmten geistigen Leistungsfähigkeiten. Das kann man heute ganz gut erheben. Und ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, das abzubilden. Aber ich setze auch große persönliche Arbeit da rein, weil es mir wichtig ist, das zu finden, was nochmal andere schon gefunden haben. Nämlich, dass Musik tatsächlich gut für die Gehirnentwicklung junger Menschen ist.
Da suchen Sie also eine Bestätigung in der Forschung. Was für eine Forschung oder welches Ergebnis hat Sie zuletzt ganz besonders überrascht, womit Sie selbst so gar nicht gerechnet hätten?
Also da gibt es viel. Das ist ja der Witz von Wissenschaft, dass man jedes Mal, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also was mich zuletzt überrascht hat, ja gestern zum Beispiel, hat mich folgendes Ergebnis überrascht. Vielleicht machen einige von Ihnen Paleo-Diät. Kann ja sein. Oder kennen Sie, was das ist? Die Idee ist, naja, wir sind alle Steinzeitmenschen und da sind wir halt groß geworden und deswegen sollten wir auch essen, was die Steinzeitmenschen gegessen haben, weil das ist dann das Gesündeste für uns, weil da sind wir ja auch entstanden und alles andere, was man heute so kaufen kann, das ist alles Schrott. Also zurück zur Steinzeit. Erstens kommt raus, wenn man das untersucht, man dachte ja immer, ja, in der Steinzeit, die haben alle nur Mammuts gefuttert und sowas, ja. Das stimmt überhaupt nicht. Die Steinzeit, die heute den Leuten verkauft wird, ist Hype. Denn der Hype ist, ihr müsst viel Fleisch essen und kein Brot, ne, low carb und sowas. Ja. Alles falsch. Das Eiweiß bringt sie langfristig um. Das wissen wir ziemlich gut mittlerweile. Und die Paleo-Diät, kann ich Ihnen ganz einfach sagen, ist nicht das, was man glaubt, dass sie ist. Sie ist nicht das, was sie früher mal war. Und sie war früher auch ganz anders. Und vielleicht noch das Witzige, was auch rausgefunden wurde. Sie können nämlich den Zahnstein von Neandertaler Zähnen untersuchen. Und in dem Zahnstein können Sie Gene finden. Zum Beispiel von den Neandertaler Mundbakterien. Und dann können Sie die Gene der Neandertaler Mundbakterien, das habe ich gestern, das ist gestern, wo ich dachte, wow. Sie untersuchen die Gene der Mundbakterien von Neandertalern, vergleichen diese Gene mit den Mundbakterien von uns, gucken, sind die unterschiedlich? Antwort, ja. Jetzt kann man Mutationsraten annehmen. Wir wissen ja, dass der Neandertaler sich vor 400.000 Jahren von uns getrennt hat und eben nicht zu unseren Vorfahren gehört. Unsere Vorfahren, das waren dann eben die anderen. Was man aber sieht, wenn man die Bakterien im Mund untersucht, dann findet man, die sind uns viel näher, als dass sie sich vor 400.000 Jahren von uns schon abgekoppelt haben. Daraus muss man schließen, unsere Vorfahren haben mit Neandertalern sich geknutscht, weil sie haben also Mundbakterien ausgetauscht. Man weiß ja aber schon, und das war mal ein Highlight vor einigen Jahren, dass in ganz vielen, fast allen von uns Neandertaler-Gene stecken, weil wir uns vor etwa 50.000 Jahren auch mit den Neandertalern, also unsere Vorfahren, gepaart haben und deswegen in jedem von uns so ein bisschen Neandertaler drin steckt. Und das war ein Highlight der letzten Woche. Mittlerweile kann man sogar untersuchen, welche Gene in uns denn sozusagen vom Neandertaler sind und kann auch nachgucken, was die bei uns, also was der Neandertaler in jedem von uns sozusagen macht. Und das sind, ja, das sind so drei Highlights, die kommen, also jeden Tag kommt einem sowas in der Klasse unter.
Erinnert
und
mich
jedes Mal sagt man, wow, hey, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und deswegen schaue ich mal die Bücher, weil da schreibe ich dann ein paar solche Sachen, die mich richtig begeistern, die schreibe ich dann auf.
Erinnert mich gerade an die Sechseckentheorie, sagt Ihnen die was? Dass man sagt, man ist mit jedem irgendwie um sechs Ecken verwandt und dann landet man vielleicht irgendwann auch beim Neandertaler.
Also das ist so, wir sind tatsächlich und wir sind vor allem auch über Dreiecken stecken wir uns auch gegenseitig an. Und zwar mit Dickleibigkeit, mit dem Rauchen und sogar mit Einsamkeit. Über Dreiecken. Das ist schön nachgewiesen. Ja? Also gucken Sie mal, ob der Freund des Freundes Ihres Freundes zu einsam ist. Da haben Sie eine 5% Chance, auch einsam zu werden in den nächsten paar Jahren. Beim Nummer 4 wird es dann nimmer signifikanter. Es ist nur ein ganz kleiner Effekt, aber der wird nimmer statistisch bedeutsam. Ja? Also das kam auch vor kurzem kam das raus. Ja. Und so kommen dauernd Sachen raus, wo man denkt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und weil das so spannend ist, ja, deswegen bin ich Wissenschaftler, Sie merken schon, das macht mich, ich ärgere mich nicht den ganzen Tag. Nein, ich habe den ganzen Tag Spaß mit solchen Neuigkeiten.
Und Sie sind einer der wenigen, der dann an Einsamkeit auch noch Spaß finden kann, denn das wird dann wieder ein Werk zum Thema Einsamkeit. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen, wo Sie gesagt haben, ja, dazu muss ich was schreiben, dazu gibt es vielleicht noch nicht genug?
Das reicht schon. Ich habe wirklich gedacht, wenn alle wüssten, dass Einsamkeit ansteckend ist, ein anderes Highlight war, Einsamkeit ist schmerzhaft. Also es ist tatsächlich schmerzhaft, das kann man nachweisen. Ja? Weswegen auch Gemeinschaft gegen Schmerzen hilft. Weswegen Schmerzmittel gegen Einsamkeit helfen. Sie machen bloß abhängig und deswegen ist es keine gute Idee, das zu machen. Aber es gibt ja ganz viele einsame Menschen, die Schmerzmittel futtern. Früher haben wir gedacht, was machen die für einen Blödsinn, weg damit. Ja? Heute sind wir da, also in meiner Klinik zumindest, viel vorsichtiger, weil die behandeln sich effektiv selber. Weil das gleiche Gehirnzentrum, das war der besondere Befund vor einigen Jahren schon, das für Einsamkeit zuständig ist, ist auch für Schmerzen zuständig. Wenn Sie das sozusagen runterfahren, das geht mit Aspirin, sind Sie nicht so einsam. Also Einsamkeit, da gibt es 2 Doppelblindstudien. Aspirin hilft gegen Einsamkeit. Das ist kein Witz. Nur, es ist keine gute Idee, weil es hat mehr Nebenwirkungen als andere Medikamente. Ich bin Psychiater, da weiß ich, kenne mich gut aus, die besser sind. Ja? Und wenn man weiß, dass Einsamkeit erstens schmerzhaft ist, zweitens ansteckend, das habe ich eben schon gesagt, und drittens tödlich. Killer Nummer 1 in unserer Gesellschaft heißt Einsamkeit. Dann macht es Sinn, sich damit näher zu beschäftigen. Und ich habe mir gedacht, dann schreibe ich mal ein kleines Büchlein über Einsamkeit. Wenn das alle wüssten, würden sie vielleicht manche Lebensentscheidungen besser und vor allem für sich selber weniger schmerzhaft, ja, und langlebiger fällen. Und genau darum geht es mir. Ich bin Arzt. Ich will ein bisschen was Gutes in der Welt erreichen. Das ist mein Job.
Haben Sie eigene Momente der Einsamkeit auch durchlebt? Wann war das zuletzt bei Ihnen?
Täglich im Moment. Ich habe mal 6 Kinder gehabt, die sind aus dem Haus und bin im Moment ziemlich einsam. Also Sie sprechen auch aus dem Mund mit einem Betroffenen. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen dazu Ausschlag gegeben. Da hat der Manfred, da musst du dich mal genauer drum kümmern, weil es ist mir wirklich ein Anliegen. So wie es mir, als ich jetzt ein Buch über Lernen bei Kindern geschrieben habe, das war, als die Kinder klein waren. Und jetzt bin ich selber älter und schreibe ein Buch über Einsamkeit. Das hilft mir auch ein bisschen. Und vor allem, wenn man alles richtig kapiert hat. Also Aufklärung hilft, Wissen hilft tatsächlich. Man macht dann manches besser. Das ist das, also was kann man noch wollen?
Das ist so ein schönes Schlusswort, da will ich nämlich gar nichts mehr zu sagen. Außer herzlichen Dank,
danke
Manfred
Ihnen.
Spitzer.
Danke.
Dankeschön.
Eins gehört.